Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, möchte Ihnen kurz erzählen, wie es zu diesem Predigttext und auch eben zu diesem gesamten Gottesdienstthema gekommen ist, Menschen zu Jesus zu bringen. Heute ist der Sonntag Septuagesime, das ist der erste Sonntag der Vorpassionszeit. Es sind noch zwei Sonntage, die kommen und dann geht die Passionszeit los, die uns auf Ostern vorbereitet. Und als Pastor, als Theologe nimmt man das natürlich kirchenjahreszeitlich mit und bereitet sich auch so ein Stück weit vor, liest nochmal all die Texte, die natürlich für diese Kirchenjahreszeit wichtig sind, halt, damit man so ein bisschen nochmal am neuesten Stand vielleicht nicht ist, man kennt die Texte, aber dass man wieder im Thema drin ist. Und so ist es mir auch gegangen, wollte mich ein Stück weit vorbereiten auf diese Vorpassionszeit und Passionszeit, wollte gucken, was hörst du denn, was liest du denn, und hatte noch eine Predigt über den Einzug Jesu in Jerusalem, das ist ja das, womit es in der Passionszeit losgeht, und habe noch so bei mir gedacht, na, die Predigt brauchst du ja eigentlich nicht zu hören, ich hatte sie noch nicht gehört, weil über den Text hast du ja schon so viel gemacht. Auch heute Morgen in der Sakristei, als ich zu den Kirchvorstehern sagte, Mensch, das wird Predigttext sein, da sagte eine schon, ja, da hast du auch schon mal drüber gepredigt. Da habe ich schon mehrmals auch hier Martini drüber gepredigt, über diesen Text und auch Andachten gehalten. Also den kennt man, der ist ja auch Teil in der Adventsgeschichte, nicht? Und so habe ich mich dann mit aller Hochmut dann doch herab nicht gelassen und habe dann die CD eingeschoben in meinen CD-Spieler im Auto halt und habe mir diese Predigt angehört über einen Text, den ich ja sehr gut kenne. Und dann bin ich durchdekliniert worden. Wie so ein achtjähriger Junge in der zweiten Klasse, der nochmal erklärt kriegt, dass er gar keine Ahnung hat. Da hat der Herr mir nochmal durch einen vollmächtigen Prediger gezeigt, was in diesem Text alles drinsteckt, was ich noch gar nicht gesehen habe. Und ich hoffe, dass es so ein Stück weit gelingen kann, Sie damit hineinzunehmen, was Gott mir gezeigt hat, auf dass Sie, wenn das gelingt, wirklich ganz gesegnet aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen wollen. Aber ich möchte zunächst einmal diese bekannten Verse lesen aus Lukas 19, die Verse 29 bis 34. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die ihr gesandt hatten, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses wunderbare Wort von deinem Einzug in Jerusalem für diesen Sonntag, für unser Leben. Wir wollen und werden jetzt die Predigt darüber hören und wir wollen dich bitten für diese Predigt um deinen Segen, dass du uns dieses altbekannte Wort neu öffnest und dass du sprichst durch uns, durch diese Worte in der Predigt. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, wenn du uns selber deinen guten Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Wenn man diese Geschichte liest, wenn man sie hört, dann kann man denken, naja, das ist eben nur so eine Rahmenerzählung. Etwas, was gar keinen tieferen Wert hat. Aber das wissen wir, jedes Wort, jedes Kommata, jedes Jota in der Bibel hat Bedeutung und enthält Theologie. Und so ist es auch hier. Es ist oberflächlich betrachtet ein belangloses Wort über den Esel. Aber es ist in Wirklichkeit ein gewaltiges Wort an die Nachfolger Jesu. Und das wird deutlich, wenn man sich mit den drei Worten beschäftigt, die Jesus über den Esel sagt. Drei Dinge, die er hier sagt in Bezug auf den Esel. Erstens, bindet ihn los. Zweitens, führt ihn zu mir. Und drittens, ich bedarf seiner. Und damit haben wir auch schon die Gliederung dieser Predigt. Erstens, das Losbinden im Namen Jesu. Zweitens, das Hinführen zu Jesus. Und drittens, das Bedürfnis Jesu. Das Erste, das Losbinden im Namen Jesu. Also hier geht es nochmal oberflächlich um einen Esel, der losgebunden wird. Aber das heilige, ewige Wort, das Bestand haben wird über alle Zeiten hinweg, wenn diese Kirche, wenn dieser Erdplanet, wenn dieses ganze Universum untergegangen ist, das erzählt die Geschichte nicht deshalb nur, um irgendwie so eine Belanglosigkeit zu erzählen, sondern hier geht es um was viel, viel Tieferes. Hier geht es um die gesamte Mission Jesu. Und der Esel, der steht eben nicht nur dafür so ein graues, vierbeiniges Lastentier, sondern der Esel steht für die gesamte Menschheit. Denn die gesamte Menschheit ist wie der Esel, angebunden. Die Menschheit ist angebunden. Der Esel mit so einem Strick, irgendwie an einer Hausmauer oder vielleicht an einem Baum oder an einem Zaun. Aber auch die gesamte Menschheit ist angebunden. Und auch alle, die wir hier sind heute Morgen, wir sind angebunden. Da gibt es diejenigen unter uns, die angebunden sind durch ihre Süchte, durch ihre Spielsucht. Das ist in der alten Gemeinde mal begleitet, wie eine Ehe kaputt gegangen ist darüber, weil der Ehemann nicht vom Spielen lassen konnte, von den verfluchten Karten. Sonst ein prima Ehemann, aber damit alles kaputt gemacht hat. Da gibt es diejenigen, die die Sexsucht haben, nicht? Die davon nicht lassen können, bei dem, was heute das Internet zu bieten hat, oder was irgendwelche Prostituierten anbieten. Da gibt es diejenigen, die in der Drogensucht sind, angebunden an den Alkohol, an die Zigaretten oder an härtere Drogen. Da gibt es das Angebundensein, da spricht die Bibel immer wieder von, an den Mammon, an den Besitz. Das kennen die meisten von uns, nicht? Das Angebundensein an Geld, ans eigene Haus, an die Altersvorsorge, da sind wir angebunden, das bindet uns in dieser Welt. Gibt es das Angebundensein an die Sorgen? Jetzt rumgehen würde, dann könnt ihr euch fragen, nicht nach euren Sorgen, die euch vielleicht schon Monate, schon Jahre packen, um andere Menschen, um euer eigenes Leben. Das Angebundensein an den Sorgengeist, nicht? Die Bibel verbietet das immer wieder, das Sorgen halt, nicht? Sorgt euch um nichts, nicht? Das ist für einen Christen verboten, aber der Widersacher bindet uns immer wieder an unsere Sorgen fest. Dass das Angebundensein an andere Menschen, was habe ich das schon erlebt im Bekanntenkreis, wie sich gestandene Männer zu Eseln gemacht haben, weil sie sich an irgendeine Frau gebunden haben, die häufig noch nicht mehr ihre eigene war. Das Angebundensein an anderen Menschen, von dem man alles andere abhängig macht. Und da ist das Schlimmste angebunden sein an einen Menschen, nämlich an die eigene Persönlichkeit, an das eigene Ich, nicht die Egozentrik, nicht das uns so sehr bindet. Ich und nur ich halt, nicht? Da gibt es auch so viele von uns und ich zähle mich ausdrücklich dazu. Wir sind immer wieder vom Widersacher versucht, uns anzubinden an unserem eigenen Ego. Und da gibt es das angebunden sein an die Vorurteile. Was haben wir im letzten Jahrhundert erlebt, was unser Volk gelitten hat unter den Vorurteilen, wo die Deutschen angebunden waren. Das Vorurteil, die Juden sind ja keine richtigen Menschen. Die sind ja anders als wir. Die Vorurteile des Kommunismus halt nicht. Wie viel Elend ist durch dieses Angebundensein an diese Ideologien gekommen? Und wie viel Elend kommt über unser Vaterland, über das Angebundensein an jetzt diese Ideologien, die da sind, Gender, Mainstream halt, all die Dinge, die da sind, nicht? Da ist so viel Anbindung. Und da ist die Anbindung an die Sünde, da könnte man alles zusammenfassen, nicht? Dass wir Menschen in dieser gefallenen Welt gar nicht anders können, als zu sündigen. Wir können nicht nicht sündigen. Wir sind angebunden an die Sünde. Das ist mit der Erbsünde uns hineingegeben halt. Auch da sind wir angebunden. Und dadurch, dass wir in die Sünde angebunden, an die Sünde angebunden sind, sind wir auch mit dem Tag unserer Geburt angebunden an den Tod. Das ist vielleicht die ultimative und brutalste Anbindung, die da ist. Dass wir alle wissen, in 100 Jahren gibt es uns alle nicht mehr, nicht? Sind wir alle tot, weil wir angebunden sind an die Sterblichkeit, an die Vergänglichkeit dieser Welt. Und ich könnte jetzt noch weiter erzählen von all den Anbindungen, die es gibt, nicht? Die ganze Welt ist voller Anbindung und das ist das Ziel des Widersachers, unser Leben anzubinden an diese Welt, in dieser Welt, an all das Vergängliche, damit, wenn diese Welt untergeht, wir auch mit ihm untergehen. Und das Schlimme ist noch, nicht? All diese Anbindungen, die uns ja bewusst sind, nicht? Da bilden wir uns zum Teil noch was drauf ein, nicht? Da denken wir, wir sind auch so Helden, nicht? Wenn wir so ein Bankkonto haben, nicht? Und so gut bei den Frauen ankommen halt, nicht? Und wenn wir so gestandene, starke Persönlichkeiten sind, nicht? Auf ganz viele Bindungen, da sehen wir gar nicht, wie wir da irgendwie drunter leiden, sondern da glauben wir immer noch, wir wären, wer weiß was, weil wir diese Bindung haben. Aber wenn wir diese Bindung haben in dieser Welt, können wir nicht zu Gott kommen. Es gibt in der Bibel immer wieder die Ratschläge für die Menschen, die besonders fromm leben wollen, nicht? Die sogenannten Consilii Evangelica, also die evangelischen Ratschläge. Armut, Gehorsam, Keuschheit, sich eben nicht zu binden, das heißt Armut ans Geld. Der Gehorsam, sich nicht zu binden an das eigene Ich. Die Keuschheit, sich nicht hinzugeben an die eigene Sexualität. Denn wenn du das machst, wirst du dem Herrn Jesus nicht in Vollmächtigkeit nachfolgen können, sondern davon musst du frei werden. Aber das ist so schwer. Das ist so schwer, von diesen Bindungen frei zu werden. Das können wir nicht. Dazu ist der Teufel mit all seiner List zu stark. Aber Gott sei Dank ist unser Herr und Gott in Jesus Christus da. Und er, der Heilige und Ewige und Freie, ist in diese Welt gekommen und hat sich ultimativ binden lassen am Kreuz von Golgatha. Und das war eine Bindung, nicht nur mit Stricken, sondern sie haben ihm die Nägel in das Fleisch gerammt, damit er gebunden war an das Fluchholz. Das war die Bindung, die Jesus für uns eingegangen ist, damit wir frei sein können. Das ist das Paradoxon des christlichen Glaubens. Dieser wunderbare Wechsel, nicht? Er, der freie, heilige und ewige, der Sohn Gottes, wird gebundener Mensch, damit die gebundenen Menschen frei werden können. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das gilt. Und das gilt seit 2000 Jahren, dass Menschen frei werden können von all den Bindungen in dieser Welt. Übrigens auch schon länger, wenn man mit diesem Gott geht, nicht? Wenn Sie das erste Gebot aus dem Alten Testament kennen, nicht? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit hat, nicht? Diese Knechtschaften, die stehen für die Bindung halt, nicht? Die Israeliten, die waren gebunden durch die Macht anderer Menschen. Und der Herr hat sich frei gemacht von den Bindungen. So einen Gott haben wir. Er macht uns frei. Er macht uns frei. Galater 5 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und das ist der Auftrag, den wir Nachfolger Jesu haben, in diese Welt zu gehen und die gebundenen Menschen loszubinden. Die, die noch festhalten, die noch gebunden sind an all dem Weltlichen, nicht zu denen hinzugehen und denen einfach das freimachende Wort Jesu Christi sagen. Wir können nicht irgendjemand trennen, was weiß ich, mit einer Schere vom Seil, wie man jemanden abschneidet, durch das, was wir tun, wenn er gebunden ist an Sexsucht, Drogensucht oder sonst was. Wir können es nicht. Das kann nur Jesus Christus. Aber wir können hingehen zu den Menschen und ihnen Jesus bringen, sie zu Jesus tragen, damit sie frei werden von den Bindungen. Wer zu Jesus findet, wer zu Jesus gebracht wird, der wird frei von den Bindungen. Wir haben eben die Geschichte gehört aus Markus 2 von dem Gelähmten. Der war gebunden bildlich an seinen Beinen. Der war aber auch gebunden durch seine Sündhaftigkeit. Und 4 schleppen ihn zu Jesus und dann wird er frei von seinen Bindungen. Der Bindung an die Sünde, deine Sünden sind dir vergeben, sagt der Herr Jesus. Und auch von der leiblichen Bindung, von der Krankheit. Das geschieht, wenn man bei Jesus ist, dass man frei wird von den Bindungen, weil der Herr befiehlt, bindet sie los. Und das ist unsere Aufgabe, als Jüngerinnen und Jünger Jesu in dieser Welt hinzugehen und mitzuhelfen, dass Menschen loskommen von ihren Bindungen, damit wir sie zu Jesus bringen können. Und damit sind wir beim zweiten Wort, das Jesus hier über den Esel sagt und das uns auch geschenkt ist, das Hinführen zu Jesus. Das erste ist das Losbinden im Namen Jesu. Das zweite ist das Hinführen zu Jesus. Das Hinführen zu Jesus ist das Programm Jesu. Das Hinführen zu Jesus ist das Programm Jesus. Wenn man es eben im Markus-Evangelium gehört hat, wie der Gelähmte hingeführt wurde von 4. Das ist manchmal sehr schwer. Manchmal braucht es 4 Leute und die kommen nicht direkt zu Jesus. Die müssen sich richtig was einfallen lassen, aufs Dach steigen, das Dach aufmachen und jemanden zu Füßen zu Jesus zu bringen. Aber das ist das Programm Jesu. Immer wieder begegnet uns das in der Bibel. Etwa bei den Blinden vor Jericho, nicht? Als er da sagt, bringt ihn zu mir. Der kann ja nicht sehen, dieser Blinde, nicht? Auch das ist so ein symbolisches, nicht? Diese Blindheit, der noch nicht bei Jesus ist. Der müssen andere zu Jesus bringen. Oder denken wir an das Kinderevangelium, Markus 10 halt, nicht, wo die Jünger wehren halt und sagen, nee, die soll nicht hin zum Heiland, nicht? Da sagt er, lasst das mal schön bleiben, bringt sie zu mir halt, nicht? Lasst sie zu mir kommen halt, nicht? Wehret ihnen nicht. Und noch einmal zu verweisen auf den Missions- und Taufbefehl, den wir eben gehört haben. Das ist das Programm Jesu. Menschen zu Jesus zu führen. Du hast es gehört, heute Morgen nochmal neu, aus meinem Mund. Aber es ist Jesus gewesen, der dir gesagt hat, mache zu Jüngern alle Völker, bringt sie zu mir. Das Hinführen zu Jesu, das ist die Aufgabe als Christ und natürlich auch die Aufgabe als Gemeinde und Kirche. Das ist die Aufgabe von Gemeinde und Kirche, nichts anderes. Das müssen wir tun. Als St. Martini-Gemeinde, als Bremisch-Evangelische Kirche und auch als EKD in Deutschland. Menschen zu Jesus zu bringen. Und das ist das Primäre. Nichts anderes. Alles andere ist, kommt lange, 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 lange danach. Eine Kirche, die andere Aufgaben als wichtig erachtet. Das Verwalten irgendeiner Religion, das Pflegen irgendwelcher Traditionen oder das Nachleben irgendwelcher Konfessionen, die ist immer am Holzweg. Die bindet sich immer an, diese Kirche. Eine Kirche, eine Gemeinde hat immer wieder den Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Eine Kirche, eine Gemeinde muss eine Art, ich sage das mal, Transfergesellschaft sein. Sie kennen diesen Begriff aus dem Arbeitsleben vielleicht nicht, wenn irgendwo eine Firma bankrott geht, dann kommt die Bundesagentur für Arbeit hin und dann gründen die Transfergesellschaften, dass die Menschen, die betroffen sind von diesem Bankrott, dass die vernünftig überführt werden in ein anderes Beschäftigungsverhältnis. Da werden Transfergesellschaften gegründet. Und genauso ist Kirche, genauso ist Gemeinde. Wir sind eine Transfergesellschaft. Wir sind in einer bankrotten Welt mit all ihren Bindungen. Hier ist alles knitterkaputt. Die ist in Sünde gefallen. Und der Herr Jesus ist gekommen und hat eine Transfergesellschaft durch sein Blut gegründet, nämlich seine Gemeinde. Und die soll dafür sorgen, dass Menschen, die gebunden sind in dieser Welt, geführt werden zur Rettung, die es gibt in Jesus Christus. Das würde ich mir wünschen, dass das wirklich als Wahlspruch unserer Gemeinde, als Wahlspruch der Kirche immer wieder nach draußen dringt. Nicht? Führt Menschen zu Jesus. Sie wissen, früher hatten die Menschen, die hatten so Wappen, und hatten die oben im Wappen, in dem Panier oben ihren Wahlspruch drin stehen. Nicht also der alte Fritz, der Preußenkönig, Friedrich II., der hatte oben drin stehen, für Ruhm und Vaterland, für Ruhm und Vaterland. Und das war dann sein Leben, nicht? So hat er gelebt, so hat er seine Soldaten verheizt, nicht? Für Ruhm und Vaterland. Oder Achill, nicht? Dieser Held aus der griechischen Sage, der hatte als Wahlspruch für sein Leben, sei immer der Beste, sei immer der Beste. Und danach haben die gelebt, die Leute, die sich diesen Wahlspruch gegeben haben. Oder Papst Benedikt, nicht? Also wenn einer Papst wird, muss er sich auch einen Wahlspruch wählen. Der hat als Wahlspruch gehabt in seinem Wappen, Mitarbeiter der Wahrheit. Mitarbeiter der Wahrheit. Wenn Sie einen Wahlspruch für Ihr Leben suchen, da kann ich Ihnen nur einen geben, wenn Sie zu Jesus gehören. Der Wahlspruch für jeden Christen muss lauten, führt Menschen zu Jesus. Führt Menschen zu Jesus. Deshalb, weil nur Jesus aus den Bindungen dieser Welt lösen kann. Niemand wird ewiges Leben haben, der nicht bei Jesus Christus ist. Führt Menschen zu Jesus. Das ist übrigens auch der Wahlspruch wirklich meines Dienstes. Also die häufiger kommen, wissen das ja, dass mir die Mission am Herzen liegt. Das ist mir wichtig. Wir werden ja demnächst, so Gott will, und die Bauabteilung der BEK dann ein bisschen schneller arbeitet, nicht in die Pötte kommen und die Kirche hier dann renovieren. Das wird eine ganz große Geschichte, wir dürfen dankbar sein. Die Landeskirche hat viel Geld zur Verfügung gestellt. Da geht es um ganz viel, was wir hier verändern werden. Wir kriegen einen neuen Fußboden rein, halt nicht. Da wird der Fußboden angehoben, nicht. Wir kriegen neue Farbe, halt nicht. Wir kriegen, visuell kriegen wir neue Dinge, halt. Wird ganz vieles anders gemacht und ich darf Ihnen eins sagen, mir ist es relativ egal, ob die Kirche nun weiß, hellweiß, dunkelweiß, also da gibt es ja 20 verschiedene Weißtöne wird, wie der Fußboden genau sieht, wie die Musterung sein wird. Das interessiert mich alles nicht. Bisschen aber peripher. Was mich interessiert, wo mein großes Augenmerk drauf liegt, das darf ich Ihnen sagen, dass wir im Rahmen dieser Renovierung eine Sache machen, und zwar hier hinten hin. Da kriegen wir ein ganz großes Wort oben hin. Das ist im Denkmalpfleger noch nicht besprochen, aber das kommt hier hin. Und wenn ich es selber anbringen muss halt. Da wird stehen, Johannes 14, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand, und das Niemand werden wir unterstreichen, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieses Wort werden wir anbringen, damit jeder, der in diese Kirche kommt, ob er nun zu Besuch ist, ob er hier als Bauarbeiter arbeitet, egal wenn einer kommt, natürlich auch im Gottesdienst, wenn der Pastor mal was Langweiliges sagt, dass er da gucken kann. Das ist das Entscheidende. Das wird ein Wort sein, das helfen soll, Menschen zu Jesus zu führen, dass wir ihnen sagen, wenn ihr nicht bei Jesus seid, seid ihr verloren, da kommt er nicht zum Vater. Deshalb lasst euch, das ist die Aussagekraft dieses Wortes, lasst euch zu Jesus Christus führen. Ich habe das eben schon gesagt bei der ersten Lesung, das ist das Grundprinzip des Glaubens. Menschen kommen zum Glauben, weil andere Menschen sie zum Glauben geführt haben. Es ist natürlich der Heilige Geist, der uns das offenbart, dass Jesus der auferstandene Herr und Heiland ist. Aber es waren andere Menschen, die vorlaufend für uns die Hände gefaltet haben, die uns angesprochen haben, die uns eingeladen haben. Da könnt ihr alle auf euer Leben gucken, ob das nun der Sonntagsschulleiter gewesen ist, ob das irgendwie ein Freund gewesen ist, ob es eure Pateneltern gewesen sind, ob es eure eigenen Eltern oder Großeltern gewesen sind. Wie viel Segen haben wir nicht alle empfangen durch die Großeltern, die für uns die Hände gefaltet haben. Ich würde heute nicht Pfarrer sein, wenn die eine Großmutter von mir, eine fromme Frau, nicht jeden Tag für mich auf die Knie gegangen wäre und für mich gebetet hätte. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Menschen, die mich zu Jesus geführt haben. Ich könnte erzählen von all den Menschen. Ich habe jetzt mal die Taufkarten gelesen. Ich bin ja auch als Säugling getauft worden und habe erst vor einigen Jahren meine Taufkarten von meinen Eltern bekommen, so einen ganzen Batzen, die damals geschickt bekommen haben. Wer damals mir schon Gottes Segen gewünscht hat, wer mir damals schon gesagt hat, ich bete für dich, nicht? Da Wahnsinn, vorlaufende Gnade, nicht? Menschen, die ich zum Teil gar nicht kenne, die längst schon tot sind, aber die mitgeholfen haben, dass ich beim Glauben bin. Der Pfarrer, der mich konfirmiert hat, als ich noch gar nicht im Glauben war und der wirklich mit dem Evangelium hinter mir hergelaufen ist, der mir zugeschmissen hat und ich konnte es nicht annehmen. Und dann schließlich bis zu dem gewaltigen Tag, nicht, wo mir Jesus leibhaftig begegnet ist, aber er hat einen anderen Menschen gebraucht, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, und du bist noch nicht bei Jesus Christus. Und da stand ich in der Ecke und da kam ich nicht mehr raus. Und da war es dann soweit, dass ich mich zu Jesus führen lassen konnte. Aber dazu hat der Herr und Heiland Menschen gebraucht. Und das sollen wir tun. Wir sollen Menschen zu Jesus führen. Und dazu braucht der Herr uns, und damit sind wir beim dritten Punkt dieser Predigt, beim dritten Wort, was der Herr an den Esel richtet, das Bedürfnis Jesus. Da heißt es zweimal hier, ich bedarf seiner. Heißt dann auch, wenn die dich fragen, warum bindst du den los, nicht die Besitzer, sagt einfach, der Herr bedarf seiner. Also wenn man darüber nachdenkt, der Herr dieser Welt, der mit einem Wort das ganze Universum geschaffen hat, der bedarf eines Esels. Quatsch, der Herr Jesus, der braucht keinen Esel. Also so fußstark war der auch als Mensch, der hätte so nach Jerusalem reinlaufen müssen. Nein, der braucht den Esel um einer Sache willen. Damit er zeigt, dass die Schrift erfüllt ist. Das steht in diesem Text ja auch nicht. Das geschah aber, damit erfüllt wurde, also das heißt im Paralleltext in Matthäus 21, das geschah aber, dass erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten Sacharja 9. Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Er brauchte den Esel, damit die Schrift erfüllt wurde. Und das war schon vorherbestimmt, nicht? Wer lässt sich schon Esel klauen, nicht? Das wird ja ganz klar aus dieser Geschichte. Da sind die Besitzer und die sagen dann, oh, das ist alles vorherbestimmt. Und genauso wie der Herr den Esel braucht, um seinen Heilsplan zu erfüllen, damit der seine Rolle in dem Heilsplan einnimmt, genauso braucht er auch uns, damit wir unsere Rolle in seinem Heilsplan einnehmen, den wir nicht kennen. Ich kenne den Heilsplan Gottes nicht. So ein paar Dinge, die kenne ich, weil ich die Bibel gelesen habe. Aber das sind nur Fragmente. Und ich weiß auch nicht, was der Herr mit mir vorhat. Nicht, was los ist im Sommer, was los ist in 4 Jahren oder in 14 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch leben werde. Ich kenne den Heilsplan nicht, den Gott hat und auch nicht meine Rolle darin. Aber ich weiß, dass ich immer wieder neu danach frage, und sage, Herr, zeig mir genau, was los ist, damit ich das, was ich jetzt mache, in deinem Namen tue. Jeden Sonntag, wenn ich hier an diese Bibel trete, lese ich ein Wort, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Wenn ich auf diese Kanzel gehe, habe ich mich natürlich mehr oder weniger sorgfältig vorbereitet. Aber ich weiß ja nicht, was meine Predigt für dein und ihr Leben für eine Aussage hat, was der Herr euch an diesem Sonntagmorgen sagen möchte. Dazu brauche ich die Leitung Gottes und deshalb befehle ich mich immer und immer wieder ihm an. Gott gebraucht uns Menschen. Er bedarf unser, wie er den Esel gebraucht hat. Nochmal, ich sage das in aller Deutlichkeit. Unser Herr Jesus Christus braucht keinen Olaf Latzel, der braucht keinen Bernd Bierbaum, der braucht keinen Pastor, der braucht keinen einzigen Menschen, um das Evangelium zu verkündigen. Dem wäre es möglich, aus den Steinen dieser Kirche so vollmächtige Zeugen zu erwecken, wie es keine anderen gab. Das wäre die Möglichkeit. Nochmal, brauchen tut er uns in Wirklichkeit nicht. Aber er hat es in seinem Heilsplan so angelegt, dass er Menschen mit der Weitergabe seines Evangeliums betraut, damit andere durch diese Weitergabe zu ihm geführt werden. Warum das so ist, ich sage da gleich was zu, habe ich eine Erklärung für, aber ich kann es in letzter Konsequenz nicht plausibel machen, wie 2 und 2 ist. Die Bibel sagt das nicht ganz genau, aber so ist der Heilsweg unseres Herrn Jesus Christus. Und das Spannende ist, dass man im Leben immer wieder guckt, was ist denn jetzt dran für den Wegabschnitt, wo ich bin, dass man sich zur Verfügung stellt für das, was kommt. Damit Menschen, die uns da vor die Füße gelegt werden, loskommen aus ihren Bindungen und dass sie hingeführt werden zu Jesus. In der Bibel werden sie es immer wieder finden, nicht? Paulus, wir machen ja gerade eine Bibelstunde Paulus, nicht? Das war so auch ein auserwähltes Werkzeug. Da sagt der Herr Jesus, als er berufen wird, nicht? Als dann der Hananias protestiert, nee, den nicht. Und er sagt, den geh mal hin, hol dir genau den. Das ist mein auserwähltes Werkzeug. Im Epheserbrief lesen wir es halt nicht. Epheser 2, Vers 10 heißt es, wir sind das Werk Gottes, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, für unser aller Leben liegt eine Vorherbestimmung vor, mit den guten Werken, die wir wie so eine Verpflegungsstation beim Marathonlauf ablaufen sollen. Das ist unsere Vorherbestimmung, das ist der Masterplan für unser Leben. Aber wir haben in dieser gefallenen Welt auch noch einen freien Willen. Wir brauchen und müssen diesen Weg nicht gehen. Wir müssen nicht mitarbeiten im Reich Gottes. Wir sind eingeladen zur Mitarbeit. Gott ruft uns immer wieder. Aber es ist unsere persönliche Entscheidung, mitzuarbeiten oder die Mitarbeit ruhen zu lassen. Aber Gott bedarf unserer Mitarbeit. Er bedarf unserer Mitarbeit, weil wenn wir nicht hingehen, dann geht eventuell kein anderer hin. Und Gott leidet darunter, nicht? Das sagt immer wieder die Schrift, nicht? Die Ernte ist groß, wenig sind der Arbeiter. Es sind wenige, die ihrer Verantwortung gerecht werden. Die leben lieber in ihren Bindungen, nicht? Die leben weiter als gestandene Christen auch für ihr Geld, für ihr Haus, für ihre Süchte, für die Menschen, die um sie rund sind, aber nicht für den Masterplan, den der Herr Jesus Christus für das Leben gegeben hat. Und da bleiben so viele Gelegenheiten aus. Da sind so viele Menschen, die das Evangelium dann nicht hören und die nicht zum lebendigen Glauben kommen, weil wir uns unserer Mitarbeit entziehen. Gott zwingt uns nicht. Er lädt uns ein, immer wieder. Und das tut er auch heute Morgen wieder. 1. Petrus 4 heißt es, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und dann schau du auf dein Leben. Was sind die Gaben, die der Herr dir gegeben hat? Die Gaben, die du tun kannst, damit andere Menschen loskommen von Bindungen in dieser Welt, damit Menschen hingeführt werden können zu Jesus. Und ich möchte dir Mut machen, dass du Jesu Ruf nachkommst, dass du hingehst, andere Menschen losbindest, andere Menschen zu Jesus führst, weil der Herr deiner bedarf. Ich habe ihm schon gesagt, ich habe so eine Erklärung, warum der Herr unserer bedarf. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht direkt an der Schrift klar machen, natürlich könnte ich das, aber das ist eben so der Meterrahmen, was meine Erklärung ist, warum der Herr diesen Heilsweg gewählt hat. Und zwar den Heilsweg, dass er mit uns andere Menschen zu sich bringen lässt, hat er deshalb gewählt, weil er uns lieb hat, weil er mit uns ans Werk gehen will, diese großartige Aufgabe. Ich vergleiche das mit einem Vater. Ein Kollege von mir hat jetzt erzählt, er wäre mit seinem 5-jährigen Sohn im Wald gewesen, hat mit dem Hochsitz gebaut, nicht? So, und da war er ganz stolz, hat sich gefreut, dass sein Sohn dabei war und ihm geholfen hat, den Hochsitz zu helfen. Das ist ein gestandener Handwerker, der braucht seinen 5-jährigen Sohn nicht, nicht? Der hat ihn vermutlich mehr Zeit gekostet, als wenn er selber alles gemacht hätte. Aber weil er seinen Sohn lieb hat und weil ihm selber das so viel Spaß macht, da wollte er gerne seinen Sohn, den 5-jährigen, mit dabei haben. Und hatte den mitgenommen zur Arbeit. Nicht, weil der ihm eine Hilfe war. Der hat ihm vermutlich, wie gesagt, mehr im Weg gestanden. Und genauso erkläre ich es mir, warum der Herr uns Menschen auserwählt hat. Der Herr hat mich lieb. Der hat dich und euch lieb. Weil er uns lieb hat, will er uns beim Großartigsten, was es gibt, mit dabei haben. Bei der Arbeit an seinem Reich. Und deshalb lädt er uns immer ein. Seid dabei. Er bedarf unserer. Nochmal, der Herr braucht keinen Esel. Der Herr braucht keinen Latzel. Der braucht auch dich nicht in Wirklichkeit. Das könnt ihr ganz anders hinkriegen. Aber ich bin fest davon überzeugt, weil er uns lieb hat, deshalb möchte er uns als seine geliebten Kinder mit dabei haben und deshalb lädt er uns immer wieder ein, mitzumachen bei der Arbeit in seinem Reich und deshalb bedarf unseres der Herr Jesu. Das sind die drei Dinge, die wir aus den Worten lernen können, über die Worte, die der Herr Jesus an den Esel gesprochen hat. Vordergründig ein belangloses Wort, aber ein gewaltiges Wort an die Nachfolger Jesu. Erstens das Losbinden im Namen Jesu, zweitens das Hinführen zu Jesus. Und drittens, das Bedürfnis Jesu. Möge der Herr, unser Gott Jesus Christus, dieses Wort an deinem Leben segnen. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück und wollen über das Gehörte noch einmal nachdenken.